SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Neue Bücher für die Halbzeit stellen wir heute im Lesenswert Magazin vor. Denn an der Fußball-EM kommen wir vielleicht vorbei, aber nicht am Fußball. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle in dem Roman »Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken«. Darin ist ein schwuler Franz Beckenbauer, der Vater der Hauptfigur Sterling Beckenbauer. In London wird Sterling von Stierkämpfern angegriffen. Ein Angriff, der albtraumhafte Folgen hat. Traumhaft, albtraumhaft und surreal ist auch das Leben in Hiroko Oyamadas Roman »Das Loch«. Eine junge Frau folgt einem schwarzen Tier und fällt in ein Loch. Alice im Wunderland lässt grüßen. Und wir sprechen mit der Autorin Paula Irmschler. Sie schreibt nicht nur die guten Gags für Moderator Jan Böhmermann in seiner Sendung CDF Magazin Royal, sie ist auch eine erfolgreiche Buchautorin. Ihr erster Roman Superbusen landete direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und ihr neues Buch, das heißt Alles immer wegen damals. Darin erzählt sie von einer komplizierten Mutter-Tochter-Geschichte zwischen Ost und West. Wir sprechen mit Paula Irmschler hier im Lesenswert-Magazin. Die Musik kommt heute unter anderem von Billie Eilish. Sie ist mit gerade mal 22 Jahren einer der größten Musikstars unserer Zeit. Zwei Oscars für Filmmusik hat sie schon gewonnen, für James Bond und für Barbie und natürlich zahlreiche Grammys. In ihrem neuen Album Hit Me Hard and Soft zeigt sie sich von einer neuen Seite. Die Songs lassen sich Zeit, sie sind melodisch und poetisch, wie hier in Blue. But they could say the same about me. I sleep about 3 hours each night, means only 21 a week now. Say the same about you, born blameless, girl got famous too, just a baby born poor. No. Sie erinnert ein bisschen an Alice im Wunderland, die Erzählerin in Hiroko Oyamadas Roman »Das Loch«. Wir erinnern uns, Alice lief einem weißen Kaninchen hinterher und verschwand in einem Loch. Bei Hiroko Oyamada ist es ein großes schwarzes Tier auf 4 Beinen, das nicht genauer zu erkennen ist. Eine junge Frau namens Asahi folgt diesem Tier und fällt auch in ein Loch. Als sie da wieder rauskommt, ist auch ihre Realität traumhaft und verschoben. Die japanische Autorin Hiroko Oyamada hat einen Hang zu solchen Welten. In denen hat aber auch immer die harte Wirklichkeit ihren Platz, zum Beispiel mit ihren Umweltproblemen. Diese Mischung kommt gut an. Für das Loch erhielt Oyamada 2013 die bedeutendste Auszeichnung für japanische Autoren und Autorinnen, den Akutagawa-Preis. 30 Jahre jung war sie damals. Langsam wird sie auch in Europa entdeckt. Das Loch ist das erste Buch, das von Oyamada auf Deutsch erscheint. Und Katharina Borchert hat es gelesen.
Ich bin mit meinem Mann hierher aufs Land gezogen. So beginnt der Roman »Das Loch« von der japanischen Autorin Hiroko Oyamada. Doch von Idylle keine Spur. Vielmehr entpuppt sich das Landleben für die 30-jährige Asahi als ein Mix aus zu viel Tagesfreizeit und bizarren Zwischenfällen. Eine meandernde Sommergeschichte, zwar knapp gehalten, aber ohne zwingende Dramaturgie. Das beginnt schon damit, dass Asahi gemeinsam mit ihrem Mann in ein Haus zieht, das neben dem seiner Eltern steht. Bloß war ihr dieses Haus vorher nie aufgefallen? Stand es wirklich schon früher da? Und warum wurde ihr nie erzählt, dass ihr Mann einen älteren Bruder hat, der im Gartenhaus wohnt, ein Hikikomori-Einsiedler? Oder bildet sie sich diesen Bruder bloß ein? Und was arbeiten ihre Schwiegereltern eigentlich? Ständig sind sie weg.
Meinem Schwiegervater war ich noch nicht so oft begegnet. Er war zu unserer Verlobungsparty und zur Hochzeit gekommen. Ich hatte ihn auch im Sommer zu Ubon gesehen und als wir Neujahr zu Besuch gewesen waren. Aber ich hatte keinen richtigen Eindruck von ihm, da meist meine Schwiegermutter die Unterhaltung bestritt. Er war längst im Rentenalter, aber in irgendeiner Funktion arbeitete er noch, vielleicht in einem Aufsichtsrat.
Reimt sich Asahi zusammen. Sie weiß kaum, wie ihr Schwiegervater aussieht, was an die groteske Erzählung Feierabend des Koreaners Chong Yong-hwan erinnert. Darin lebt ein Familienvater nur noch im Büro und im Restaurant. Sein Sohn denkt, er habe die Familie vor vielen Jahren verlassen, doch es ist anders. Papa hat einfach bloß nie Feierabend. Auch Desperate Housewife Asahi weiß nicht genau, was ihr Mann tagsüber tut, wo er arbeitet und was er ständig am Handy tippt, wenn er denn mal zu Hause ist. Sie fragt auch nicht nach. Überhaupt fragt keiner keinen irgendwas. Von einem Antrittsbesuch bei den Nachbarn rät die Schwiegermutter der zugezogenen Asahi ebenfalls ab. Die Nachbarn haben bestimmt anderes zu tun. Gelegentlich werden Hiroko Oyamadas Kurzromane mit Kafka verglichen, an dessen 100. Todestag gerade weithin erinnert wurde. Das Loch ist ihr erster Roman auf Deutsch. Auf Englisch gibt es außerdem The Factory, über den Alltag in einer immensen Fabrik, und Weasels in the Attic, über ein abgeschiedenes Haus in den Bergen mit Wieselplage. Am Kafka-Vergleich ist was dran, denn auch Oyamadas Figuren verstehen ihre Umgebung nicht, sind Arbeits- und Familienstrukturen oft ungut unterworfen. Allerdings fehlt ihnen dabei das Verzagte, Gequälte, das Kafkas Figuren oft haben. Oyamada schreibt Grusel ohne Schrecken.
Ich fiel in ein Loch. Ich fiel mit den Beinen zuerst und landete mit beiden Füßen auf dem Boden. Erstaunt blickte ich in das Schilf, das nun auf Augenhöhe stand, aber das Tier war darin verschwunden. Eine Weile raschelt es noch, dann hörte ich nichts mehr. Direkt neben meinem Gesicht sprangen Schnellkäfer aus dem Grün hervor. Schmerzen hatte ich keine. Das Loch reichte mir bis zur Brust. Es musste etwa einen Meter tief sein. Ich passte gerade hinein, so eng war es. Um mich herum war kaum Platz. Es war wie geschaffen für mich.
Es ist ein schwarzes Tier, dem sie neugierig folgte. Hundeähnlich. Kein Zufall, dass es ausgerechnet am Fluss entlang läuft und dass sich dort auch das Loch befindet. In Oyamadas Geschichten spielen Flüsse eine besondere Rolle. Auch im Roman The Factory fließt ein belebender Fluss durchs Firmenareal. Und in ihrer eigens für das Internationale Literaturfestival Berlin 2021 geschriebenen Geschichte Das Biotop wird aus einem künstlichen Dachgartengeplätscher ein reißender Strom. Im Roman Das Loch nun herrscht am Fluss fröhliche Anarchie. Wuchernde Pflanzen, zirpende Insekten und auch viele Kinder, deren Haarschöpfe nicht zufällig an das rätselhafte Tier erinnern.
In dem Gebüsch am Deich zeigte sich hier und dort etwas Schwarzes und verschwand wieder. Es waren die Köpfe von noch mehr Kindern. Hatten sie keine Angst, sich an dem Schiff zu schneiden oder vor Zecken? Inmitten dieser Festung aus Gewächsen, die sie um einiges überragten, spielten sie ein Spiel, dessen Regeln ich nicht durchschaute. Ab und zu sprang eins der Kinder aus dem Dickicht hervor und schrie etwas, worauf die anderen Kinder vor Lachen grölten.
Wüst sind diese Kinder, auch weil sie ständig irgendwas mampfen oder sich im 7-Eleven-Supermarkt breitmachen und alle Mangas kostenlos lesen. Die kinderlose Asahi ist befremdet und fasziniert zugleich. Einerseits ist sie eine dieser typischen japanischen Frauenfiguren, die wenig entscheiden und meist zu Hause bleiben. Yoko Ogawa, Mieko Kawakami und Sayaka Murata sind bekannt für Rückzugsromane dieser Art. Aber auch die Koreanerin Cho Nam-jo hat mit »Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah« gerade wieder einen Roman über eine junge Frau geschrieben, die nicht arbeiten, sondern lieber bei ihren Eltern bleiben will. Hiroko Oyamadas Erzählerin rafft sich schließlich doch noch auf und sucht sich einen Job als Verkäuferin mit Ladenuniform, eine farblose Wendung. Wie die Autorin auch aus dem schwarzen Tier, dem versteckten Schwager und den wilden Kindern mehr hätte machen können. Da fehlt es noch an Dramaturgie. Dennoch bezaubern ihre fantasievoll fluiden Texte, denn sie erzählen den Übergang zwischen gebändigter und ungezähmter Natur. Sie überraschen in ihrer poetischen Bildlichkeit und man kann sie auch als einen Kommentar auf den ökologischen Zustand unserer Welt lesen.
Sagt Katharina Borchert über den Roman Das Loch der japanischen Autorin Hiroko Oyamada. Das Buch ist das erste Buch von ihr auf Deutsch. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. That Girl for Lunch singt Billie Eilish. Lunch haben wir gerade von ihr gehört. Ein ungewöhnlicher Song für den amerikanischen Popstar, denn Billie Eilish singt darin von ihrer Liebe zu Frauen und outet sich damit als queere Musikerin. Sich so offen als queere Person zu zeigen, das braucht heute noch immer viel Mut. Im Fußball zum Beispiel ist das weiterhin ein großes Tabuthema. Das greift auch das neue Buch von Isabel Weidner auf. Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, heißt es. Isabel Weidner wurde im Schwarzwaldraum geboren, lebt und arbeitet aber schon länger in London. Weidners erster Roman Geile Deko, der ist 2020 erschienen, hatte schon einen ganz eigenen Stil. Eine explosive, satirische Sprache, mit der Weidner queeres Leben und die Bedrohung dieses Lebens beschreibt und dem etwas entgegensetzt, eben Literatur. Der neue Roman, Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, erscheint jetzt bei Dumont und meine Kollegin Eva Marburg hat ihn gelesen, mit ihr spreche ich jetzt auch. Hallo Eva.
Hallo.
Dieser Titel, Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, das klingt ernst für mich. So Feuer spucken klingt für mich auch ein bisschen nach sich wehren. Um was geht es denn da?
Ja, mit der Frage geht es schon los. Um was geht es da? Weil der Roman hat eine fast surreale, oft traumartige Logik. Aber es gibt natürlich so etwas wie eine Handlung. Und zwar erstmal geht es um die Geschichte einer Freundschaft, kann man sagen. Nämlich um die von Sterling Beckenbauer und Shashki Smog. Die beiden haben eine Theater- oder Performancegruppe und führen im Wohnzimmer, im heimischen Wohnzimmer, dort mittlerweile schon 40 Folgen eines sogenannten Antitheaters auf. Sie nennen sich die Cataclysmic Foibles. Das kann man so ungefähr übersetzen wie die sintflutartigen Schwächen. Und am Anfang kommt es zu einem gewalttätigen Übergriff auf Sterling Beckenbauer. Sterling Beckenbauer ist eine Transperson. So schält es sich so ein bisschen in dem Roman heraus und ist das Kind von Franz Beckenbauer, der in diesem Roman schwul ist und an AIDS gestorben ist. Und die Gruppe verletzt gewalttätig Sterling Beckenbauer. Man weiß auch nicht, also war es der Gang, war es vielleicht auch die Kleidung, wird aber gerettet durch eine andere Figur, Rodney. Und jetzt im Laufe der Handlung wird in einem surrealen Dreh Sterling selbst angeklagt. sagt, Gewalt verübt zu haben und findet sich in einer fast albtraumartigen Situation. Sterling wird verhaftet, Sterling muss sich in einem Gerichtsprozess stellen. Dann verschwinden aus dem Umfeld von Sterling plötzlich auch Figuren und die werden dann im Laufe der Handlung aber doch gerettet, zum Teil auch mit Raumschiffen und mit Zeitreisen. Und am Ende kommt es sogar gegen das System zu einem performativen Aufstand, zu einer Racheaktion. Das kann man jetzt erstmal so in einem Bogen beschreiben, was in diesem Buch passiert.
Man hört das, ein ziemlich surrealer, abgedrehter Inhalt. Eva, was ist denn mit der Sprache? Ich hatte ja schon erwähnt, dass Isabel Waldner gern auch eine sehr explosive Sprache verwendet. Ist es in diesem Buch jetzt auch so?
Das ist in diesem Buch auch so und vielleicht kann man auch gleich vorwegnehmen, dass hier auch eine besondere Form des Genderns verwendet wird. Das ist vor allen Dingen der sehr guten Übersetzerin zu verdanken, Anne Cotton, die auch schon den ersten Roman Geile Deko übersetzt hat, dafür auch einen Preis vom Haus der Kulturen der Welt bekommen hat. Und das ist ja auch völlig klar, weil wenn man non-binäres Denken, queeres Leben und Bewusstsein abbilden will, davon erzählen will, dann braucht man natürlich auch einen neuen und eigenen Entwurf dafür. Eine Sprache, die sich eben nicht in diesem binären männlich-weiblichen System aufhält. Und das ist hier zum Beispiel durch das Gendern ganz stark vertreten. Das zieht sich konsequent durch. Wenn wir jetzt Gender-Sternchen sprechen würden und sagen würden Freundin, dann wird das hier in dieser Genderform zu Freund nie. Mhm. Also die Endbuchstaben werden umgedreht und das ist auch teilweise sehr lustig. Es ist von Gebrauchtwagenhändler nie die Rede, von Scharlatanie, von Hochstapler nie. Und das ist faszinierend, wenn man sich da erstmal eingelesen hat in diese neue Form von Sprache, das braucht aber nur so 5-6 Seiten, dann finden diese binären Geschlechterzuordnungen männlich-weiblich, die man ja dann auch immer bei den Figuren mitliest, auch wirklich nicht mehr statt in der eigenen Leseerfahrung. Es ist also dann ganz egal irgendwann, ob eine Figur männlich oder weiblich ist, sondern es treten andere Aspekte hervor. Also wie verhält sich die Person? Ist sie freundlich, bedrohlich? Welche Sprache verwendet die Person? Und sowas kommt dann in den Vordergrund. Und dann ist interessant auch noch, dass teilweise überhaupt keine Menschen in dem Sinne auftreten, sondern oft als Tiere oder andere Wesen beschrieben werden. Also sprachlich wird viel aus der bildenden Kunst übernommen, zum Beispiel von Hieronymus Bosch, Garten der Lüste. Die Richterfigur hat einen blauen Froschkopf und in dem Einwanderungsabschiebezentrum, in dem sich Sterling Beckenbauer dann irgendwann wiederfindet, sind da auch keine Mitinsassen, sondern ein Einhorn, eine Hyäne und Mikrodrachen, mit denen Sterling es da zu tun hat. Also es werden sprachlich auch vollkommen neue Bilder und Räume entworfen, in denen sich die Figuren dann bewegen und Sprache wird auch kontinuierlich anders, radikal und neu verwendet und aber auch kritisch reflektiert. Das ist das Besondere.
Würdest du sagen, dass das auch eben diesen Roman sozusagen als queeren Roman auszeichnet, als queere Literatur? Dieser Mix durch die Sprache, diese besondere Form des Genderns, aber auch die Themen, die du jetzt schon angeschnitten hast?
Auf jeden Fall, wenn man sagt, queere Literatur ist der Entwurf auch einer Welt oder einer Sprache, einer Form von Erzählen von Geschichten, die sich außerhalb von dem Mainstream befinden, die ja auch immer praktisch eine gewisse Gewalt in sich bergen, weil sie natürlich auch Zuschreibungen vornehmen, die immer ausgrenzend auch wirken. Und hier wird das eben vollkommen unterlaufen, radikal unterwandert, indem in einem völlig wilden, radikalen, sehr lebendigen und lustigen Mix diese Geschichte erzählt wird.
Aber gibt es in dieser Welt trotzdem auch sozusagen einen Bezug noch zu unserer Realität?
Absolut. Und das ist auch das Besondere. Wir haben es also hier nicht nur zu tun mit Genres, die dazu verwendet werden, zum Beispiel Science Fiction, die Raumschiffe, die Zeitreisen, die am Ende dort auch Menschen retten, um also ganz andere Strategien und Praxen zu entwerfen, sich dem System entgegenzustellen. Es gibt immer wieder auch regelrecht essayistische oder völlig nüchterne Kapitel-Einschiebungen, wie zum Beispiel das Leben von Justin Fascher Fashanu verlaufen ist. Und Justin Fashanu war nämlich der erste Profifußballer weltweit, der sich 1990 in Großbritannien als homosexuell geoutet hat. Er ist damit auch zu einer Vorbildfigur und zu einer Ikone geworden für die Bewegung, für den Umgang mit der Offenheit der eigenen sexuellen Identität und hat dann aber im Anschluss eine beispiellose Welle an Homophobie und Rassismus erfahren und hat mit 37 Jahren Suizid begangen. Und diese reale Figur wird hier eingebracht in die Handlung. Sterling sagt, dass Justin Fashanu mit dem eigenen Vater, also mit dem schwulen Franz Beckenbauer, ein Verhältnis gehabt hat und dass sich Sterling Justin Fashanu immer als Stiefvater gewünscht hat und das aber nicht geklappt hat. Also da wird innerhalb von dieser fiktiven, sehr fantastischen Geschichte einem echten Menschen ein Denkmal gesetzt. Und das ist ein wichtiger Teil auch der Montage in diesem Roman, wo sich also das Fantastische, Surreale, wie Gewalt beschrieben wird, mit der echten Gewalt, wie sie zum Beispiel im Sport, wie Fußball stattfindet, literarisch verbindet. Und das ist dann sehr stark in der Wirkung auch.
Eva, ich höre schon das neue Buch von Isabel Weidner, da steckt viel drin und ich höre auch Begeisterung. Ist das auch dein Fazit?
Also ich habe das unheimlich gerne gelesen. Es ist im Gesamten ein wunderschönes, lebendiges, widerständiges Leseerlebnis, wo auch eine große Hingabe und eine große Liebe zum Ausdruck kommt für die Menschen, die queeres Dasein leben und auch für die Solidarität, für die Liebe, für die Unterstützung und für die Allianzen, die in diesem Leben stattfinden, sich zu wehren gegen die Gewalt einer binären Welt. Das steckt da alles mit drin und das ist sehr bewegend, sehr, sehr kreativ geschrieben und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Absolut lesenswert findet Eva Marburg das neue Buch von Isabel Weidner. Vielleicht ging es immer darum, dass wir Feuer spucken, erscheint jetzt bei Dumont und übersetzt hat es Anne Cotton. 192 Seiten, kosten 24 Euro. Eva, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Sie hören das Lesenswert-Magazin hier in SWR Kultur. Dieser Comic ist wichtig und gehwichtig. 8 Jahre lang hat sein Autor Tobi Dahmen daran gearbeitet. Am Ende wurde der Band 500 Seiten stark und bringt fast 2 Kilo auf die Waage. Aber auch sein Inhalt hat Schwergewicht. Es geht um die Geschichte einer Familie in der Zeit des Nationalsozialismus.
Kolumbusstraße heißt dieser Comic. Der Künstler Tobi Dahmen arbeitet darin seine eigene Familiengeschichte auf. Die Grundlage dafür ist ein mehrstündiges Interview, das er mit seinem Vater Karl Dahmen vor 20 Jahren geführt hat. Schon damals wollte der Künstler mehr daraus machen, aber erst mit dem Tod seines Vaters hat Tobi Dahmen das Projekt wieder aufgenommen. Silke Arning hat mit dem Comic-Künstler gesprochen.
Kolumbusstraße 7 in Düsseldorf. In der hohen, schlanken Villa mit Erker und Fachwerkgiebel lebt Rechtsanwalt Karl Dahmen mit seiner Familie. Im imposanten Eckhaus, schräg gegenüber, die Parteizentrale der NSDAP. Sehr zum Missfallen des Rechtsanwalts, einem überzeugten Katholiken und ehemaligen Mitglied der Zentrumspartei. Es ist das Jahr 1935. 4 Jahre später wird Karl Dahmen die unliebsamen Nachbarn aufsuchen, um seine Mitgliedschaft bei der Partei zu beantragen. Woher dieser Gesinnungswandel? Mit welchen Parolen, welchen Versprechungen konnten die Nazis die Menschen erreichen? Es sind gerade solche Fragen, die viele Jahrzehnte später den Enkel und Comiczeichner Tobi Dahmen bei der Erforschung seiner Familiengeschichte angetrieben haben.
Es ist keine Geschichte einer strammen Nazi-Familie, das glaube ich schon behaupten zu können, aber eben eine Familie, die wie so viele so langsam immer weiter in diese Zahnräder dieses Regimes reingezogen werden, weil alles andere mit großer, großer Gefahr verbunden wäre.
Tatsächlich hat der Druck auf den Großvater, der anfangs noch Regimegegner vertreten hat, stetig zugenommen. Als er schließlich seine Zulassung verliert, sieht er sein Heil darin, unter die Fittiche der Partei zu kriechen. Es ist eine Mischung aus Verzweiflung, Demütigung und Scham, die Tobi Dahmen seinem Großvater ins Gesicht gezeichnet hat. Den Anstoß für diese eindrucksvolle Graphic Novel gab ein Verlust, der Tod seines Vaters, eines letzten Zeitzeugen. Auf einer längeren Zugfahrt habe dieser von seinen Erinnerungen an die NS-Zeit erzählt, meint Tobi Dahmen. Im Nachlass des Vaters entdeckte er dann eine große Schachtel, die ursprünglich für Unterwäsche gedacht war.
Da waren Briefe aus dem Ersten Weltkrieg drin von meinem Großvater. Und aber so ein kleinerer Stoß mit Briefen meiner Onkels von der Ostfront. Dann, dass dann auch noch Fotoalben auftauchten. Da hat man wirklich komplett gesehen, wie so ein Leben von fröhlichen Urlauben am Timmendorfer Strand und Kinderbildern bis zum Abitur und dann schließlich in so eine Soldatenkarriere in Anführungszeichen mündet, was ja dann quasi seit 33 festgelegt war. Das hat einen natürlich sehr betrübt, wenn man so sieht, wie vorgezeichnet so ein Leben war und dann auch sein Ende gefunden hat.
Diese sehr persönlichen Momentaufnahmen hat Autor Tobi Dahmen zum Ausgangspunkt einer fundierten historischen Recherche gemacht. Geht es ihm doch darum, in einem Mini-Universum die große Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu erzählen. Und er macht das, indem er Wert selbst auf das kleinste Detail legt. Ein Beispiel: Der jüngste Sohn in der Kolumbusstraße, Karl Leo, 1932 geboren und Vater des Comiczeichners, wird 1943 wegen der heftigen Bombenangriffe auf Düsseldorf nach Villingen aufs Land geschickt. In einem Brief an die Eltern berichtet er, dass er Heilkräuter sammeln war. Kein schlichter Zeitvertreib, denn ab 1938 musste jedes Schulkind pro Jahr 2 Kilo getrocknete Heilpflanzen abliefern für Wehrmacht und Sanitätswesen. Ein Erlass, der zeigt, wie das System alle Bereiche der Gesellschaft selbst auf unterster Ebene für sich zu nutzen wusste. Ein umfangreiches Glossar am Ende der Graphic Novel klärt über all diese Zusammenhänge und viele andere Personen auf. Der Abgleich der Familienerzählungen mit der Realität war für Tobi Dahmen mit sehr ernüchternden Erkenntnissen verbunden.
Mein Großvater war sehr katholisch, sehr streng. Gleichzeitig war er Patriot, wie die meisten Leute, glaube ich, seiner Zeit. Und leider auch findet sich in einem Brief antisemitische Denkweisen, die ich dann auch wieder aus dem Alltagsrassismus, der uns heute so begegnet, wiederfinde.
Die Graphic Novel war schon auf dem Weg in den Druck, als Tobi Dahmen vom Stadtarchiv noch auf einen weiteren dunklen Fleck in der Familiengeschichte aufmerksam gemacht wurde. Der Großonkel in Wesel, ein Arzt, hatte offensichtlich davon profitiert, dass er seine Praxis von einem jüdischen Kollegen übernehmen konnte. Judenverfolgung und Holocaust hat der Comiczeichner so in Szene gesetzt, wie sie für die Zeitgenossen damals sichtbar wurden. Und das war nicht zu übersehen, betont Tobi Dahmen.
Darüber hinaus waren die Pogrome in Düsseldorf so massiv, das hat jeder mitbekommen. Und so habe ich halt die Reflexion eines zerstörten Spielzeugladens in einer Straßenbahnscheibe gezeichnet, die mein Großvater dann bemerkt. Dieses Foto stand sogar in der Zeitung. Da wurde kein Geheimnis drum gemacht. Das Mantra nach dem Krieg war ja, wir haben von nichts gewusst, Aber wenn man sich das Maß der Zerstörung überhaupt ansieht in Düsseldorf, dann kann man das nicht behaupten.
Der Genauigkeit und der Tiefenschärfe bei den Fakten entspricht die zeichnerische Umsetzung in sehr detaillierten Bildern. Reale Dokumente wie Briefe oder Einberufungsbescheide sind wie Fotos in die Szenen integriert. Viel Wert legt Tobi Dahmen auch auf die exakte Architektur der Städte und Plätze, die er als Zeitzeugen aus Stein bezeichnet. Alte Fotos und Straßenpläne wurden dabei zur Grundlage seiner Zeichnungen, die aus holzkohleartigen, grauen Strichen bestehen.
Nicht schwarz-weiß, aber eben mit ganz vielen Grautönen. Wir versuchen das uns immer so ganz eindeutig vorzustellen. Das waren die Nazis und die Mitläufer und das ist die kleine Gruppe der Widerständler, aber es ist natürlich ein viel, viel diffuseres Bild.
Und genau das macht diese Graphic Novel so wertvoll. Sie eröffnet viele Schauplätze, wechselnde Perspektiven und lässt Raum für eigene Schlussfolgerungen und Bewertungen. Immer wieder leuchtet Tobi Dahmen über die Briefe seiner Onkel auch die Geschehnisse an der Front und in den Lagern, in Russland, in Italien, in Nordafrika aus. Sein damals 11-jähriger Vater wird im süddeutschen Villingen bei der Familie des Organisten Ewald Hut untergebracht, der das Unterdrückungssystem der Nazis öffentlich anprangert. Allerheiligen 1944 wird er wegen Wehrkraftzersetzung auf der Stuttgarter Dornhalde erschossen. Kolumbusstraße ist ein starker Beweis dafür, dass gerade auch ein Comic Erinnerungskultur sein kann. Differenziert, packend und sehr berührend.
Findet Silke Arning. Kolumbusstraße, eine Familiengeschichte. 1935 bis 1945, so heißt der neue Comic von Tobi Dahmen, der im Kasen Verlag erschienen ist. Dahmen arbeitet übrigens auch schon an einer Fortsetzung und in der soll es dann um die Nachkriegszeit gehen. Und um Familie geht es auch im nächsten Buch, das wir hier im Lesenswert-Magazin vorstellen. Darin haben die DDR und die Nachwendezeit die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter geprägt. Alles immer wegen damals, heißt dann auch sehr passend dieser Roman der Satirikerin und Autorin Paula Irmschler. Ich spreche gleich mit ihr. Nach etwas Musik von Billie Eilish, Bittersweet heißt der Song.
Yeah.
Das Popbuch der Stunde, so feierte der Spiegel das Buch Superbusen von Paula Irmschler. Es war ihr Debütroman. Vor 4 Jahren ist er erschienen und landete dann auch direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste und auch auf Theaterbühnen. Das war ein Buch über Freundinnen, die in Chemnitz eine Band gründen, die eben Superbusen heißt, die gegen Nazis kämpfen und auch auf Konzerten ja dieses Konstrukt von Ost und West entdecken. Und dieses Konstrukt Ost und West, das spielt auch in Paula Irmschlers neuen Roman eine Rolle, Alles immer wegen damals, gerade erschienen. Und mit dem ist Paula Irmschler zu Gast hier im Lesenswert-Magazin. Hallo.
Hallo, freue mich.
Ihr neues Buch, das geht in eine etwas andere Richtung als ihr erster Roman. Alles immer wegen damals ist ein ja, Mutter-Tochter-Roman, ein Familienroman. Sehr ungeschönt, aber auch sehr liebevoll und humorvoll erzählen sie darin von Gerda und Carla, Mutter und Tochter. Und ja, das schwierige Verhältnis, das diese beiden Frauen zueinander haben. Mutter Gerda lebt in Leipzig, Tochter Carla in Köln. Und Carla hat seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Sie hat diesen Kontakt abgebrochen. Was ist da passiert?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, die sich das Buch stellt. Das Problem ist hauptsächlich, dass die beiden einfach sehr verschieden sind und dass es aber natürlich vor allem auf Carlas Seite, die den Kontakt abgebrochen hat, auch noch völlig ungeklärte Sachen gibt. Also sie könnte das selber gar nicht benennen, was eigentlich das Problem ist. Und selbst die Streits, die sie hatten, die beiden, waren eher ein Symptom von anderen Sachen, genau. Also das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe und noch unausgesprochen und unverstanden auch eigentlich, was da los ist.
Und das ist sehr verfahren. Und Sie haben gesagt, dass die beiden auch sehr verschiedene Menschen sind. Carla ist ein ja, sehr zurückgezogen lebender Mensch. Sie kriegt die Zeit nach dem Schulabschluss nicht so richtig auf die Reihe. Sie hat Ausbildungen angefangen, abgebrochen. Dazu hat sie auch noch allerlei Ticks und Neurosen, also putzen, aussortieren. Und dann, das fand ich sehr schön, heißt es in ihrem Buch, Wippen, Wackeln, Fummeln und Knaupeln. Carla ist so ein richtiger Drini, würde man, glaube ich, heutzutage sagen. Und sie hat eigentlich einen einzigen großen Wunsch, der aber auch wirklich groß ist, nämlich mit ihrer festen Freundin eine Familie zu gründen. Diese Neurosen, die Carla hat, dieses in sich gekehrte, diese Weltflucht, woher kommt das?
Ich glaube, sie hat gar nicht ihren Platz in der Welt gefunden bisher und projiziert deshalb auch wirklich alles rein in diese Liebe. Also für sie ist Liebe das Wichtigste. Also sie ist auch aus Leipzig, wo sie aufgewachsen ist, abgehauen nach Köln, der Liebe wegen und dackelt immer gern ihren Freundinnen hinterher und denkt halt so, das wird dann das große Glück. Vielleicht stimmt es auch das weiß man noch nicht. Vielleicht ist das dann genau das. Also wenn sie es dann irgendwann schafft, eine Familie zu gründen mit ihrer Freundin, vielleicht geht dann alles auf für sie. Aber ja, sie weiß tatsächlich einfach sehr wenig mit sich anzufangen und wäre wahrscheinlich total zufrieden damit, einfach zu Hause zu sein, zu lesen, Musik zu hören, ab und zu spazieren, mit ihrer Freundin rumzuhängen. Aber so läuft's nun mal nicht, leider. Man muss halt dann irgendwie die Miete bezahlen und sowas, ne? Und das ärgert sie, dass sie doch raus muss und dass sie doch funktionieren muss. Und wo das herkommt, das ist tatsächlich auch eine große Frage im Buch. Und ob es nicht okay wäre, ne, wenn die Verhältnisse anders wären, dass Leute sich zurückziehen, das könnte es ja auch geben.
Ja, aber es nicht okay wäre, dass es auch eben dafür Platz gäbe in dieser Gesellschaft. Mhm. Die Kapitel in Ihrem Roman, die wechseln sich ab. Zum einen sind wir mal bei der Carla in Köln ganz nah dran und dann auch wieder bei Gerda in Leipzig. Und ihre Mutter Gerda ist ja ein ganz anderer Typ Frau. Also sie hat ja nach der Wende ihre 4 Kinder alleine großgezogen. Jetzt geht sie auf die 60 zu und ist frisch wieder Single, geht aber, finde ich, ziemlich souverän damit um, kauft sich im Drogeriemarkt erstmal einen Schaumbad für etwas Me-Time. Das macht man ja heutzutage so. Welche dieser beiden Frauen liegt Ihnen näher?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Sie sind beide sehr nah und bei beiden konnte ich zum Glück auch Sachen unterbringen, die ich irgendwie selber kenne. Sie sind aber auch so konzipiert, was mir dann im Nachhinein erst aufgefallen ist und oder beziehungsweise am Ende des Schreibens, dass Gerda auf jeden Fall die ist, an der man so ein bisschen mehr Spaß hat. Also weil da mehr passiert. Ne? Das ist. Und das ging mir dann leider auch so, dass ich, es war Teil der Geschichte, aber dass mir Carla auch ein bisschen auf den Sack ging hier und da, genau wie Carla sich selber auch auf den Sack geht, aber so soll es ja sein und es ist halt ein Ausschnitt aus einer bestimmten Lebensphase bei den beiden und irgendwie mehr Spaß hat man leider mit Gerda, aber so sollte man ja natürlich eigentlich auch nicht auf Menschen gucken und auf sich selber.
Und auf die eigenen Figuren.
Ja, sowieso.
Paula Irmschler, Sie selbst sind in Dresden geboren, 1989. Sie haben in Chemnitz studiert, wohnen aber mittlerweile in Köln. Und diese Gerda, die hat eine Nachbarin, die, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Westen kommt und sich ziemlich oft wundert über Gerda, ebenso als ja, Ostfrau-Mutti und deren Verhaltensweisen. Zum Beispiel das lockere Verhältnis, das Gerda zu ihren Kindern hat. Also sie ist überhaupt keine Glucke, da wird nicht jeden Sonntag irgendwie brav angerufen, da gibt es gar nicht diese Erwartungen. So diese Ostfrauen, das Bild der Ostfrauen, würden Sie da auch diese Unterschiede aufmachen?
Ich würde sie aufmachen, ich habe sie auch aufgemacht, aber es ist eine ganz große Frage. Also ich habe mich sehr viel jetzt auch damit beschäftigt und so mit diesem Ostfrauen, ja, ein bisschen auch Mythos und was da dran ist. Und wollte dann genau das der Rolle halt nicht ganz so überstülpen. Und Gerda wehrt sich ja auch dagegen hier und da. Gleichzeitig bestätigt sie es auch immer wieder, ne? Also sie geht so darüber hinweg und sagt, ja, ich mache jetzt hier einfach mein Ding und so. Und das ist eigentlich auch schon wieder so relativ typisch, dieses ostdeutsche Frauenbild. Also irgendwie bestätigt sie es, indem sie es auch immer wieder ablehnt, weil sie natürlich eine individuelle Person sein will, ne? Und sie will eben nicht als Stellvertreterin für ihre Biografie irgendwie in diesem System dastehen, aber sie ist es halt auch.
Aber so ganz wegschieben kann das Gerda zum Beispiel auch nicht. Also zum einen sprachlich nicht, weil sie auch Begriffe verwendet, die man eher im Osten Deutschlands verwendet, wie zum Beispiel abkindern oder Knast haben, was mir richtig gut gefallen hat. Also richtig hungrig sein und dann auch schon so schlecht gelaunt werden. Oder schlecht gelaunt sein, wenn man so hungrig ist. Und aber auch, wenn Gerda zum Beispiel im Supermarkt staunt, irgendwie angesichts der Fülle an Produkten, aber auch der ja, Lebenswelten, die damit möglich werden. Also wenn ich jetzt irgendwie den und den Adventskalender gehabt hätte für meine Kinder aus meiner Familie wären wir gewesen oder der Duschkopf mit Regenbogenlicht, den sie dann doch mal kauft, einfach weil sie pragmatisch und neugierig ist und auch mal jetzt das mal ausprobieren möchte, sozusagen diese Frau zu sein, die diesen Duschkopf mit Regenbogenlicht zu Hause hat. Haben Sie den Eindruck, so als Autorin auch, dass die Bilder, die wir haben, von den Menschen im Osten oft zu eindimensional sind, wie sie eben zum Beispiel auch in der Literatur oder auch in Filmen gezeigt werden?
Ach, bestimmt ist das so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das immer mehr verdichtet und es doch viel gibt. Aber ich merke auch selber, wie unterschiedlich diese Bilder sind, also tatsächlich auch sind. Also wenn ich Texte lese von Menschen, die irgendwie ländlicher oder so aufgewachsen sind, provinzieller, deckt sich das zum Beispiel auch gar nicht mit meiner Erfahrung, ne? Also Lukas Rietschel zum Beispiel, den ich total gerne lese, da bin ich selber total überrascht. Also da habe ich selber so einen Außenblick. Und deswegen finde ich das so toll, dass es ganz viele Geschichten gibt, eben die aus der Provinz, die aus der Stadt. Nicht immer nur Berlin ist, glaube ich, total wichtig. Also ich glaube, dass wir einen krassen Fokus auf Berlin haben. Und Berlin ist mega spannend, gar keine Frage. Aber genau, was ist mit Sachsen, was mit Sachsen-Anhalt, was mit Mecklenburg-Vorpommern und so. Also es ist, glaube ich, wirklich mal wichtig, so verschiedene Orte und auch die ländlichen Gegenden zu betrachten.
Es wird auch ein Wiedersehen geben zwischen Carla und Gerda. Sie werden nämlich gemeinsam nach Hamburg reisen, einen Ausflug unternehmen. Sie werden sich dort auch streiten, weil Gerda wirft Carla unter anderem vor, dass sie alleine in diesem überteuerten Köln hockt, während Carlas feste Freundin ironischerweise in Leipzig, also wie Gerda sagt, im doofen Osten studiert und lebt. So diese Skepsis, dieses gegeneinander Ausspielen von dem Leben im Westen, kennen Sie das auch von zu Hause? Weil Sie ja auch eben abgehauen sind sozusagen nach Köln.
Ja, das kenne ich jetzt nicht irgendwie so aus meiner Familie, aber so ganz generell auf jeden Fall. Und auch, dass man sich das selber fragt, ist man abgehauen? Ne? Also es war damals überhaupt nicht meine Motivation, aber jetzt auch im Hinblick auf immer mal wieder so Wahlergebnisse und so, denke ich mir schon, hat man irgendwie die Leute alleine gelassen? Sollte man doch irgendwie zurückziehen und da nochmal irgendwas krasses machen, irgendwie politisch?
Sie hatten die Wahl angesprochen, die Ergebnisse der Europawahl und auch der Kommunalwahlen im Osten. Das ist quasi das Thema dieser Woche. Die AfD hat sehr viele Stimmen bekommen. Wie hätten denn Gerda und Carla auf die Wahlergebnisse reagiert?
Ich denke mit Schock natürlich, aber auch mit wenig Überraschung sicherlich.
Und wie ging es Ihnen damit, eben auch als Autorin, die den Blick in ihrem ersten Roman sozusagen in den Osten gerichtet hat, jetzt auch mit ihrem zweiten Roman wieder, die diese Identitäten ja darüber schreibt, über die Menschen, über Figuren aus dem Osten. Wie geht es Ihnen jetzt mit diesen Ergebnissen?
Man ist nicht überrascht und man ist doch total überrascht. Also man ist, klar gibt es immer irgendwie eine Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm wird, ne? Mit allem. Und dann, es ist schon sehr dystopisch, gerade vor allem, wenn man die Landtagswahlen im Hinterkopf hat, die anstehen. Bin dann mal in Kontakt mit meinen Freunden, die alle noch da leben und arbeiten größtenteils auch politisch. Und ja, das sieht finster aus, ob die alle noch ihre Arbeit machen können. Und ich wünschte, es wäre weniger Zynismus manchmal auf westdeutscher Seite dem gegenüber und mehr so mal hinfahren und sich das mal angucken.
Paula Irmschler, bevor Sie Autorin wurden, da waren Sie oder sind Sie auch noch Journalistin, auch Musikjournalistin. Und ja, die Musikjournalistin, die scheint auch in ihren Büchern immer wieder durch, auch in diesen. Es gibt hinten im Buch eine Playlist mit Songs. Es kommen viele Songs im Roman vor und die sind dann eben hinten nochmal gebündelt in einer Playlist. Also da sind dann Titel von Stevie Wonder, den Beatles, Taylor Swift, aber auch Coldplay. Welchen Song aus dem Buch würden Sie jetzt gerne hören?
Ode to My Family von Cranberries.
Wieso gerade das?
Passt gerade zu meiner Stimmung, ist sehr melodisch und ist ein Song, den ich als Kind nicht mochte. Ich mochte die Band nicht und jetzt während des Schreibens total lieben gelernt habe.
Dann hören wir da gleich rein. Die Autorin Paula Irmschler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Ihr neues Buch Alles immer wegen damals ist bei DTV erschienen. 320 Seiten kosten 24 Euro. Und wie versprochen, hören wir jetzt Ode to My Family von The Cranberries. Für Stück, Buch für Buch, entdecken wir hier in Deutschland die Texte von Annie Ernaux. Die Literaturnobelpreisträgerin hat an die 20 Bücher geschrieben, aber es sind nicht alle ins Deutsche übersetzt. So war es lange auch mit Passion Simple, deutscher Titel Eine Leidenschaft. Das dünne Büchlein ist in Frankreich schon Anfang der 90er Jahre erschienen und war dort ein großer Skandal. Denn Annie Ernaux erzählt darin ganz offen von einer schmerzhaften Affäre. 2020 wurde der Roman auch verfilmt. Und jetzt erscheint er in einer neuen Übersetzung auf Deutsch. Susanne von Schenk hat das Buch gelesen.
Die Geschichte, die Annie Ernaux in Eine Leidenschaft erzählt, meint man schon unzählige Male gelesen zu haben. Eine Frau hat eine Affäre mit einem Mann und gerät in Abhängigkeit von ihm. Die beiden haben Sex, sie wartet sehnsüchtig auf ihn, er benutzt sie. Aus lauter Angst, seine Anrufe zu überhören, wagt sie nicht, Staub zu saugen oder die Haare zu föhnen. Ja, sie traut sich kaum aus dem Haus. Nur die Zeit, die sie mit A, so heißt er, verbringt, zählt.
Ich schreibe keinen Bericht über eine Affäre. Ich schreibe keine Geschichte mit einer präzisen Chronologie. Für mich gab es so etwas in dieser Beziehung nicht. Ich kannte nur An- oder Abwesenheit.
Die Ich-Erzählerin der knapp 80 Seiten kurzen Geschichte ist unschwer als alter Ego der Autorin zu erkennen. Sie ist geschieden, Mutter zweier Söhne, ungefähr Mitte 40, berufstätig. Wie sie A., Zitat, einen Ausländer kennengelernt hat, erfahren wir nicht. Er kommt aus Osteuropa, ist etwas jünger als sie, verheiratet und erinnert, so heißt es im Text, an Alain Delon. Die Affäre erstreckt sich über ein gutes Jahr.
Ich habe das gelebt. Ich habe alles komplett akzeptiert, was so eine Leidenschaft bedeutet. Der Mann ist verheiratet, ist also nicht mehr frei und unterliegt Zwängen. Das habe ich akzeptiert und diese Leidenschaft als eine wunderbare Erfahrung wahrgenommen und nicht als Entfremdung. Ich würde sagen, letztendlich ist es ein Luxus, wenn man eine Leidenschaft leben kann.
Annie Ernaux, hier in einem Interview im französischen Fernsehen aus dem Jahr 1992, hat fast alle Phasen ihres Lebens, die Eltern, die verstorbene Schwester, die Abtreibung, die soziale Herkunft, in Literatur verwandelt. Auch Eine Leidenschaft ist ein autofiktionaler Text, in dem die Ethnologin ihrer selbst, wie sie sich bezeichnet, in ihrer schnörkellosen Sprache ohne Pathos und Larmoyanz das Private mit dem Gesellschaftlichen verknüpft. Eines der Hauptthemen ihres Werkes, das Zerrissensein zwischen den gesellschaftlichen Klassen, streift sie in diesem Roman nur ganz kurz. Wie in allen ihren Büchern skizziert sie mit knappen Strichen die Zeit, in der die Geschichte spielt, die ausgehenden 1980er Jahre. Sie erwähnt den Fall der Berliner Mauer, die Unruhen in Algerien und hört Sylvie Vartans Chanson C'est fatal, animal, das passenderweise von einer wilden, leidenschaftlichen Liebe erzählt.
Ich habe mich zuweilen gefragt, ist das jetzt eine Art Geständnis, wie man sie in manchen Frauenzeitschriften findet? Das Protokoll einer Passion, ein Manifest der Leidenschaft, das ist es ja in gewisser Weise. Aber wie dem auch sei, ich hatte das Bedürfnis, alles zu erzählen. Denn zweifelsohne gibt es diesen heimlichen Wunsch, wenn man etwas sehr Schönes erlebt hat, liegt die wahre Vollendung vielleicht darin, darüber zu schreiben.
In Frankreich hat Annie Ernaux ihren kleinen Roman 1991 veröffentlicht und für Aufsehen gesorgt. Gut 30 Jahre später hat die Geschichte allerdings nicht mehr die gleiche Brisanz wie damals. Eine Frau schreibt über ihre Affäre, über Sex und ihre Abhängigkeit von einem eigentlich Unbekannten. Das ist nichts Neues mehr. Aber Annie Ernaux wäre nicht Annie Ernaux, wenn ihr dabei nicht etwas anderes am Herzen läge, das Schreiben als Frau über ein Thema, das meist Männern vorbehalten ist. In ihrer Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises hatte Annie Ernaux gesagt, es gehe ihr darum, den Zorn auf den diskriminierenden Umgang mit Frauen und die Wertschätzung des eigenen Körpers auszudrücken. Dafür ist Eine Leidenschaft ein gutes Beispiel, wie auch der im letzten Jahr auf Deutsch erschienene Kurztext Der junge Mann, in dem sie eine Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Studenten beschreibt. In beiden Geschichten erinnert sich Annie Ernaux an das traumatische Erlebnis ihrer illegalen Abtreibung. In Eine Leidenschaft geht sie, nachdem A. in sein Land zurückgekehrt ist, zu dem Haus zurück, in dem sie damals als junge Studentin eine sogenannte Engelmacherin aufgesucht hat. Ihr Fazit?
Dieser Schritt hat nichts geändert, aber ich war froh, ihn gegangen zu sein, noch einmal mit dem Gefühl absoluter Verlorenheit in Kontakt getreten zu sein, deren Ursache auch damals ein Mann gewesen war.
2004 gab es bereits eine Übersetzung, die Annie Ernaux Roman in die Ecke erotischer Frauenliteratur stellte. Eine vollkommene Leidenschaft, die Geschichte einer erotischen Faszination. Diese Ecke, in die sie ja nie gehört hat, hat die Autorin längst verlassen. Die Neuübersetzung von Sonja Fink hat dazu beigetragen.
Susanne von Schenk über das Buch Eine Leidenschaft von Annie Ernaux. Es ist neu übersetzt im Surkamp Verlag erschienen und hat 80 Seiten und kostet 20 Euro. Wie macht man das? Wie verabschiedet man sich von einem Liebhaber? Das fragte sich in den 60er Jahren auch Françoise Hardy. Diese Woche ist die Ikone der französischen Musik im Alter von 80 Jahren gestorben. Comment te dire adieu, wie dir Tschüss sagen, heißt eines ihrer schönsten Lieder. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Comment te dire adieu? Mon cœur de silex, vite profond.
Und wir sagen jetzt auch Tschüss hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Sie finden das Gespräch mit Paula Oermschler, die Beiträge und die ganze Sendung zum Nachhören auf swrkultur.de und natürlich in der ARD Audiothek. Die Musik kam von Billie Eilish, The Cranberries und der großen Françoise Hardy. Um die Technik kümmerte sich heute John Kohl. Und am Mikrofon war Christine Hartauer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.